Ja, da bin ich wieder. Der Thomas hat schon gesagt, der ist schon wieder der. Ja, man dachte, ich kaufe gleich ein Abonnement. Und ja, na, der Daniel hat mich gebeten, ja, weil es für ihn ein bisschen zeitmäßig stressig war, ob ich das übernehme, und dann habe ich das gemacht. Ja, was ist das Wichtigste im Advent? Der Adventskranz natürlich, ja. Und wer nicht kennt, wer die Marke Jolly, wisst ihr, was das ist? Ja, Buntstifte, Farbstifte. Und die machen einen Wettbewerb für Kinder, ja. Die sollen den Adventkranz zeichnen und einschicken, ja. Nein, hat das die Barbara mit ihrer Klasse geschickt, weiß ich nicht. Oder die Sophie? Nein. Aber es sind ein paar interessante Beispiele, ja. So wie da Adventkränze gezeichnet werden, ja. Oder ja, ganz kreativ, ja. Und ja, explodierend, wie immer das dann ausschaut, ja. Oder mit Beschriftung, ja, alles da. Ja. Gut. Gut, die Rechtschreibung ist noch nicht so ganz, ja, fix in dem Alter, ja, wo die das gemacht haben. Ja, gut, aber natürlich ist es ein Scherz mit dem Wichtigsten, dass es das Wichtigste ist, aber heutzutage muss man das dazu sagen, dass das ein Scherz ist und man nicht ernst genommen wird. Ja, Advent. Die Margit hatte das schon in der Einleitung auch gesagt, ja. Und die korrekte Bedeutung des Wortes ist angeblich Ankunft, habe ich mir sagen lassen. Ankunft. Wir warten, dass endlich Weihnachten kommt, weil zu Weihnachten, da ist ja was passiert. Und das weiß jeder, da ist Jesus geboren. Der Retter ist da, so singen wir dann auch in einem der berühmtesten Weihnachtslieder. Und ich habe mich gefragt, aber wie war das damals, als Jesus geboren wurde? Oder vielleicht noch vorher, als die Israeliten oder die noch übrig geblieben sind von ihnen, der Stamm Juda, die Juden hauptsächlich, als die auf die Ankunft des Messias warteten. Und warum haben die eigentlich gewartet? Das ist ja auch eine Frage. Wie kommen die da drauf, auf irgendwen zu warten? Und was haben sie gewusst? Ja. Was haben die gewusst? Ja. Und deswegen so ein kleiner Titel heute, was so zu finden ist an Prophetie und deren Verwirklichung. Da steht Römisch 1, ja. Das heißt, es kommen wahrscheinlich noch zwei Predigten zu einem ähnlichen Thema, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und wir fragen uns, was haben die denn gewusst? Ja. Und woher wollten sie das wissen, dass da ein Retter, ein Messias, der Gesalbte, der Christus, kommen soll? Nun, die hatten ihre Schriftrollen. Ja, Bücher in dem Sinn wie wir gab es noch nicht. Das waren Schriftrollen und da war das aufgeschrieben. Hauptsächlich das, was wir jetzt als Altes Testament bezeichnen. Nun, diese Israeliten damals, die hatten ja eine bewegte Geschichte hinter sich. Ja, wir können, und da werden wir heute noch ein bisschen was hören, angefangen von Abraham, der auszieht aus seiner Heimat in ein fremdes Land, sein Sohn Isaac, dessen Sohn Jakob, Sklaverei in Ägypten, Exodus, Wüstenwanderung. Dann gibt es die Eroberung des Landes, dann gibt es eine Monarchie mit Königen. Da haben wir vor einiger Zeit ein bisschen, nicht, Samuel und die ersten Könige angeschaut. Dann gibt es Propheten, schließlich kommt es zur Deportation. Ja, das Land wird zerstört, die viele Juden werden in ein fremdes Land deportiert. Irgendwann nach einigen Jahrzehnten kehren viele wieder zurück, aber so richtig gut ist es nicht mehr gelaufen im Staat Israel. Und zu der Zeit, wo wir einsteigen mit der Geschichte Jesu, auch Fremdherrschaft durch die Römer. Also so super lange, gut funktionierendes Staatsgebilde, wie es wir uns vorstellen, hat es so nicht gegeben. Zumindest nicht so, wie es eigentlich Gott sich vorgestellt hat. Nun, die haben ihre Schriftrollen, Mose, Psalmen, Propheten, könnte man sagen, und die Studierende. Und die haben irgendwie herausgefunden, da muss noch mehr kommen. Da muss noch was sein. Und wir werden ein paar Beispiele anschauen, was diese Schriftgelehrten, Theologen, studierten Leute damals schon alles herausgefunden haben. Und ich finde das hochinteressant. Ja. Die haben keine Suchfunktionen gehabt, ja. kein SQL, keine Datenbanken oder was immer da eingesetzt wird heute bis zur KI, um da sozusagen schnell Erkenntnisse rauszuholen. Die haben das mühsam aufrollen und einrollen müssen und noch dazu lesen die von rechts nach links, ist ja noch schwieriger. Ne? Und haben keine Vokale gehabt, naja, aber gut. Und trotzdem haben sie ganze Menge herausgefunden. Und da möchte ich, dass wir uns ein paar Gedanken anschauen, und zwar mit zwei Fragen anschauen. Was haben sie gewusst, sprich, was haben sie herausgefunden, und was haben sie zur Zeit Jesu gesehen? Und wir fangen einmal mit einer ersten kleinen Übersicht an. Was haben sie denn gewusst? Ja. Sie haben gelesen im 1. Mose, ja, dass gesagt wird, oder dass ein Engel dem Abraham erscheint und sagt, in dir sollen alle Geschlechter, alle Völker der Erde gesegnet werden. Ja. Und mit seinem Sohn Isaac, mit dem wird ein Vertrag abgeschlossen, ein Bund. Ja. Und auch bei ihm wird diese Verheißung, dieses Versprechen erneuert, dass ihm und seinen Nachkommen der Segen gilt. Ja, was haben wir noch? Ein etwas seltsamer Prophet, der Bileam, eine ganz eigenartige Geschichte, wer das einmal lesen will, 4. Mose, Kapitel 24. Aber selbst der eigentlich gar nicht sozusagen für Gott und für Israel aussagen sollte, wurde von Gott dazu gedrängt. Und der sagt, ja, ich sehe einen Stern aufgehen in Jakob und ich sehe einen Herrscher aufstehen in Israel. Und das wird auch entsprechend gedeutet. Ja, der Stamm Juda wird hervorgehoben. Der Stamm Juda, auch im 1. Mose, in den letzten Kapiteln, Jakob segnet seine Söhne. Und er, gerade aus bei seinem Sohn Juda, da sieht er mehr. Ja. Aus diesem Stamm soll ein ewiger Herrscher kommen. Dann haben wir noch die Person Davids. Ja. Jesus wird als Sohn Davids bezeichnet. Und dann werden wir uns nur über die Weisheit des Messias kurz was überlegen. Das hat ja die Margit schon vorgelesen in Jesaja 11, ja, dass also der Messias, der kommen wird, ganz eine besondere Weisheit haben wird. Ja, das alles haben die eigentlich gesehen, die in Israel Lebenden. Gesehen. Sie haben nämlich den Stammbaum Jesu gekannt. Ja. Dass da der Abraham drinnen vorkommt. Sie haben das wahrscheinlich auch interpretiert. Ein Stern von Bethlehem, ein Stern geht auf in Jakob. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen eine gewagte Analogie ist. Aber es wird einer kommen. Und Josef, der Mann der Maria oder Vater von Jesus, auch der war aus dem Stamm Juda, weshalb er ja auch nach Bethlehem gehen musste bei der bekannten Volkszählung. Und David wird auch in den Stammbäumen, in den Registern da als Vater oder Vorfahre Jesu angeführt. Und was die Weisheit angeht, wir kennen alle die Geschichte, wo schon der 12-jährige Jesus im Tempel ist und alle wundern sich über die Weisheit, die in diesem jungen Mann schon drinnen steckt. Also die haben schon gesehen, das, was sie eigentlich wissen konnten oder mussten. Ja, was können wir noch über Eigenschaften des Messias herausfinden und schauen, ob sich das verwirklicht hat. Der Prophet Jesaja ist ja überhaupt eine Fundgrube, was jetzt diese Hinweise auf den Messias betrifft. Und im Kapitel 40 wird da auch was erwähnt, dass der Messias ein großes Mitgefühl haben wird, dass er wie ein Hirte auftreten wird. Dann ebenfalls im Jesaja, im Kapitel weiter, Kapitel 42, finden wir, wie sich der Messias verhalten wird. Er wird nicht lärmend durch die Straßen ziehen. Ja? Er wird nicht prahlen mit seinen Fähigkeiten. Dann Jesaja Kapitel 53, der Messias wird ohne Sünde sein. Kapitel 53, das ist sozusagen der zentrale Abschnitt, wo auch über das Leiden des Messias berichtet wird und das schon vorhergesehen wird. Und noch einmal, vielleicht Jesaja 11, der Messias wird den Geist der Weisheit und der Erkenntnis haben. Und entsprechend hat man das bei Jesus gesehen. Jesus hat immer viele Menschen angezogen und wir lesen, er hatte Mitleid. Er konnte mitfühlen. Und er bezeichnet sich selbst als guter Hirte. Im Johannes 10 ist das Kapitel voll davon. Dann, dass der Messias da nicht laut und lärmend durch die Straßen zieht, das wird auch diese Stelle aus dem Propheten Jesaja wird direkt im Matthäus-Evangelium sogar auch zitiert. Und Jesus sagt selber, ich bin gütig, ich bin mitfühlend, ich bin sanftmütig, ja, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen in Matthäus 11. Ja, und wer Jesus erlebt hat, der muss wahrscheinlich auch gesehen haben, dass der nichts Böses gemacht hat. Der hat nicht gesündigt. Im Hebräer 4 lesen wir, dass er ein hoher Priester war und mit uns mitfühlen konnte, aber alles ohne Sünde. Und im ersten Petrusbrief heißt es auch noch einmal ganz deutlich, bei ihm war keine Sünde und keine Falschheit. Ja, und noch einmal die Weisheit des Messias. Da habe ich jetzt ein paar Mal vergessen. Ja. Die Weisheit des Messias, ihr erinnert euch vielleicht an die Szene in der Synagoge in Nazareth, ja, wo Jesus auch den Propheten Jesaja zitiert und auslegt und die Leute kommen nicht aus dem Staunen heraus, was in diesem Mann für eine Weisheit steckt. Matthäus 13. Ja, ein paar Gedanken habe ich noch. Die Schriften studiert haben, die konnten auch erkennen und die konnten wissen, der Messias wird leiden für vergehen. Jesaja 53 wieder. Ja, und auch das natürlich verwirklicht sich im Neuen Testament. Matthäus berichtet es und zitiert auch diese Passage. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Er zitiert es aber in einem Zusammenhang, wo Jesus viele Menschen heilt, viele Kranke heilt. Auch in diesem Sinn hat sich diese Prophetie verwirklicht. Er hat unsere Krankheit auf sich genommen und auch weggenommen. Der Messias ist der Sohn Gottes. Ja, woher konnten die Leute zur Zeit Jesu das wissen? Ja. Einerseits lesen wir in den Psalmen. Die Psalmen haben ja auch teilweise prophetischen Charakter. Und der Psalm 2 ist so einer, der auf diesen Gottesknecht, auf den Gesalbten, auf den Messias hinweist. Und dort sagt auch der Text im Psalm, mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, oder so ähnlich. Und im Neuen Testament erleben die Leute, dass Jesus zum Jordan, zum Johannes den Täufer, hinuntersteigt und sich taufen lässt und Gott persönlich bestätigt, ja, mit hörbaren Worten, das ist mein geliebter Sohn. Und auch Maria, der Mutter Jesu, wird angekündigt, ja, dein Kind wird Sohn des Höchsten sein. Lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, glaube ich, wahrscheinlich jedes Jahr, dass das so ist. Und zuletzt, der Messias soll in Bethlehem geboren werden. Wesentliche Stelle dazu ist der Prophet Micha, Kapitel 5. Und das haben auch die Schriftgelehrten gewusst. Das haben die Schriftgelehrten auch gewusst. Aus dem Johannesevangelium wissen wir das. Und auch die Stelle, wo die Sterndeuter, die Magier aus dem Osten kommen und bei Herodes anfragen, ja, wo ist der neugeborene König der Juden? Da lässt der Herodes die Theologen, die Schriftgelehrten kommen und fragt, ja, wo wird denn der Messias geboren? Und die sagen ihm, der wird in Bethlehem geboren. Also die haben das gewusst, die haben das interpretiert, richtig interpretiert. Und auch die Leute haben sich gefragt, ja, als sie Jesus gesehen haben, kann das der Messias sein? Und die einen sagen, der kommt aber aus Nazareth. Ja. Der Messias muss aber aus Bethlehem kommen. Ja, die haben das nicht gewusst, dass Jesus ja wirklich in Bethlehem geboren ist. Also so haben wir hier eine Menge von Dingen, wo man sagen kann, ja, die Juden damals, die haben schon sehr viel gewusst, die haben viel herausgefunden über den Messias und es ist also eine große Übereinstimmung festzustellen zwischen dem, was da die herausgefunden haben und was sich dann im Leben Jesu gezeigt hat. Viele Eigenschaften, die dem Messias da aus der Vorhersage schon angedichtet werden, so ein gutes Wort, die also das schon festgestellt haben, die konnten das eigentlich in Jesus sehen. Und man fragt sich, ja, was haben die damit gemacht? Dieses Wissen, das eigentlich schon sehr umfassend war über den kommenden Messias und seine Person und sein Auftreten, haben sie geglaubt? Die haben die Prophezeiungen gekannt. Aber die Reaktionen, die Jesus hervorgerufen hat, die könnten unterschiedlicher nicht sein, wenn wir die Geschichten kennen. Nur Beispiel, der König Herodes. Er war zur Zeit von Jesu Geburt an der Macht. der glaubt, den Messias durch Gewalt aufhalten zu können. Er fragt, wo ist er geboren? Und aber ein Engel warnt die Familie und die Familie kann nach Ägypten flüchten. Und der schreckliche Kindermord in Bethlehem kann Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Dann waren da die jüdische Oberschicht, Schriftgelehrte, Theologen, Pharisäer werden da immer wieder erwähnt. Und wenn man jetzt das Neue Testament anschaut, dann kommt man manchmal fast zu dem Eindruck, die wollten gar nicht sehen, dass da was Neues hereinbricht, dass da der Messias endlich da ist. Sie haben sich gefürchtet, Sie haben um Einfluss und Macht gefürchtet. Und dazu kommt noch eine kleinliche Gesetzestreue. Das alles hat sie blind gemacht und taub für das Neue, das in Jesus jetzt vor ihnen steht. Aber zum Glück ist es nicht durchgehend so. Auch die Schrift berichtet, dass unter diesen Leuten der Oberschicht, wie man so sagt, da waren auch einige. Denen war das nicht egal. Wir kennen die Geschichte vom Nikodemus, der in der Nacht kommt und mehr wissen will. Oder wir kennen den Josef von Arimathea aus der Passionsgeschichte, der sein Grab, unter anderem sein Grab, zur Verfügung stellt für Jesus. Und auch im Volk war das Wissen um den Messias und auch die Erwartung war tief verankert. Auch unter den Fischern am See Genezareth. Da gibt es einen gewissen Andreas, den Bruder des Simon. Und der geht zu seinem Bruder und sagt, ich habe den Messias gefunden. Also auch unter den einfachen Leuten, da war das tief drinnen schon, diese Erwartung, dass da einer kommen muss. Und der trifft Jesus und unvoreingenommen wird ihm sofort klar, der ist es. Der ist es. Und warum funktioniert es bei den einen und bei den anderen aber nicht? Ich denke, es ist eine Sache des Glaubens. Eine Sache des Glaubens und des Herzens. Und wir kommen wieder zurück zu Abraham. Und der Apostel Paulus erklärt es den Galatern so. Er sagt, die aus dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams. Wir haben jetzt erst gehört, in Abraham, durch ihn sollen alle Völker gesegnet werden. Und Jesus ist ja ein Nachkomme Abrahams. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also Glauben und Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Darauf kommt es an. Und dann ist es auch leichter, die Augen und die Herzen zu öffnen für das, was Gott dir sagen will. Glauben, dass sich der allmächtige Gott offenbart hat in dem Menschen Jesus. Glauben, dass dieser Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes und dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und so eine ewige Erlösung uns schenken will. Und glauben, dass dieser Sohn Gottes ganz gewöhnlich und unspektakulär in Bethlehem geboren wurde. So ein Glaube kommt aus dem Herzen und so kann der Advent auch gut anfangen. Amen.